Ihr hattet die Fragen, wir haben die Antworten. Das soll auch dieses Jahr wieder unser Motto sein im zweiten Teil der großen Umfrageauswertung. Heute in Episode 241 des Dropcast.
Hi und herzlich willkommen zu Episode 241 des Dorpcast. Wir haben uns heute versammelt, über Dinge zu reden, die mit Rollenspiel zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich.
Michael Skopje-Mingers, guten Abend.
Und dann an mich, Thomas Michalski. Hi, und worüber reden wir heute?
Über uns, denn ihr habt uns Fragen gestellt und wir setzen mit dieser Episode die Befragung fort.
Genau, das ist der Plan. Viel Vorrede bedarf es nicht und insofern sind wir quasi auch schon startklar. Aber bevor wir über neue Dinge reden können, müssen wir über alte Dinge reden. Feedback, ist dir da irgendwas besonders ins Auge gefallen oder nicht so?
Nee, ich bedanke mich bei Krassling und dem Lichtbringer, die als stabile Kommentatoren unter dem Dorpcast auch diesmal wieder ein paar Hinweise gegeben haben zu Material, die man eben in diesem Kontext benutzen kann als Werkzeuge. Ich war ein bisschen überrascht davon, weil ich dachte eigentlich mit dem Kontext der Werkzeuge für die Spielrunde, dass da mehr Leute mit konkreten Beispielen in den Kommentaren und dem Discord noch kommen. Ich bin dankbar für alle, die sich dazu noch gemeldet haben, aber wie gesagt, meine Erwartungshaltung, gerade wegen des konkreten Themas, war, dass sich mehr eingebracht wird.
Also ja, zum einen, genau, Krassling und Lichtbringer, die Dorp-Kommentar-Ecke aufrechterhalten, auch wenn sich viel sonst auf den Discord verlagert hat, finde ich auch cool und spannend. Es gab eine Rückfrage bezüglich meiner offensichtlich etwas opaken Schilderungen, wie jetzt genau diese Würfelschale, die ich mir selber gemacht habe, funktioniert.
Ja.
Bin gerade gar nicht mehr sicher. Ich glaube, der Lobo war es, der es gefragt hat. Auf jeden Fall jemand auf dem Discord hat gefragt. Ich habe seitdem schlicht und ergreifend keine Runde mehr geleitet. Deshalb auch einfach keine Gelegenheit gehabt, ein Beweis- oder Beispielfoto zu machen. Aber das wird noch nachgeholt, so wie sich eben die Gelegenheit bietet. Ja. Wenn wir ansonsten schon dabei sind, Dorp-Menschen in irgendeiner Form Dank oder Dorp-Fan-Menschen in irgendeiner Form Dank auszusprechen, möchte ich an dieser Stelle noch einmal einen Gruß rausschicken an den Hörer Bapf, weil ich hatte vor zwei Folgen, glaube ich, hatte ich erwähnt, dass ich kein Shadowrun 2 Grundregelwerk mehr besitze, weil das damals ein Kauf war, den wir mit der ganzen Gruppe getätigt haben und wer auch immer es am Ende bekommen hat, ich war es nicht. Und das hat er gehört und aus Dankbarkeit für den Dorpcast, den wir hier so machen und so, hat er mich angeschrieben und gefragt, er hätte da noch eins, ob ich das haben wollen würde. Und so habe ich dieser Tage ein Shadowrun 2 Care-Paket erhalten, auch noch mit so Asphaltdschungel und so ein paar anderen Straßensamurai-Katalogs und so ein paar wirklich oldschooligen Büchern, die ich tatsächlich auch alle nicht mehr hatte. Und das hat mich sehr gefreut und ich bin alt, aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht, in 80er, 90er Jahre Rollenspielmaterial zu blättern. Das war cool. Danke.
Das müsste alles 90er gewesen sein, oder? Ja, aber es ist ein schon fast schon königliches Geschenk.
Ich meine, das geht 89 los von den Copyrights, aber ich will mich da jetzt auch nicht komplett aus dem Fenster lehnen. Insofern, wie auch immer, war sehr cool, hat mich sehr gefreut und falls wir nochmal eine Shadowrun-Episode machen sollten, Zwinker, mit Vorsicht, weil das letztes Mal schon so gut geklappt hat. Aber dann wird sich da vielleicht auch nochmal drauf beziehen lassen. Insofern vielen, vielen lieben Dank. Und wo wir schon von zukünftigen Folgen reden, reden wir noch von kurz einer, die nicht stattfinden wird. Die übernächste nämlich. Also vom Terminslot her. Es wird natürlich schon eine 243 geben. Die kommt dann nur entsprechend 14 Tage später.
Ende April. Die ist erstmal nicht da.
Genau. Die würde am 28. April erscheinen. Da kommt einfach keine. Ich entschuldige mich dafür, aber ich habe einfach in den beiden Wochen rund um den Release-Tag einen solchen Termin-Crunch. Das geht nicht. Es geht einfach nicht. Aber wir werden euch nicht komplett im Regen stehen lassen. Wir haben einen Ausgleichs-Download, sagen wir mal so.
Mhm. Genau. Genau.
So, hast du noch irgendein Thema vom Thema? Wir haben uns gar nicht abgesprochen diesmal.
Nö, bei mir passiert hier nichts.
Dann lass uns doch mal über ein Medium reden.
Ja, du hattest ja schon im Vorfeld den Vorschlag gemacht, dass ich nicht über ein Anime rede, sondern wir gemeinsam über einen Film, den wir nicht zusammen, aber zeitnah gesehen haben, im Kino.
Genau,
es ist Dune 2.
Dune 2, völlig richtig. Denis Villeneuves Adaption der zweiten Hälfte des ersten Bandes von Frank Herberts Dune im Kino. Und
ja.
Ich war sehr gespannt auf den Film, aber sehr sorgenfrei gespannt. Denis Villeneuve hat mich noch nie enttäuscht und die erste Hälfte fand ich bereits so überragend gut, dass ich da mit einem sehr guten Gefühl reingegangen bin. Wie war es bei dir?
Ich war auch gespannt, weil ja, es fehlt halt noch eine ganze Menge. Und eigentlich ist der erste Teil war ja mehr oder weniger nur die Vorgeschichte und jetzt sollte es ja mal wirklich ans Eingemachte gehen.
Mhm.
Und deswegen war ich durchaus schon gespannt, wie das aussehen würde. Ich hatte keinen Zweifel daran, dass der Film mich wieder gerade im Kino mit der Sound- und Bildkulisse einfach wegballert. Aber ich war dann doch darauf gespannt, was genau jetzt umgesetzt wird.
Mhm.
Und ich wurde nicht enttäuscht, was das angeht.
No. Absolut nicht. Also alles an dem Film hat mir gut gefallen. Schauspieler, Ausstattung, Tricktechnik, Ton, alles.
Mhm. Ja, selbst wenn es irgendwie Mängel in der Erzählweise oder in der Story dann gegeben hätte, wäre mir das nicht aufgefallen, weil Film ist ja nun mal ein visuelles Medium und gerade diesen Punkt schafft dieser Film halt so fantastisch umzusetzen, dass ich einfach so gefangen war, dass ich über narrative Schwächen, wenn sie tatsächlich da gewesen wären, also so aufgefallen wären, einfach hätte hinwegsehen können. Was mir tatsächlich ein bisschen ins Gesicht gesprungen ist, sind die konstanten Visionen davon, dass unser Paul Atreides, Muad'Dib oder als seinen anderen Titel,
Usul, der Quisar Zadarach,
ja,
Elisan Al-Gaib, ja.
Ja, oder alles andere, was er da bekommt. Wenn er in den Süden geht, gibt's eine große Hungersnot und deswegen will er nicht runter, weil das wird ja alles ganz schlimm. Dann geht er aber in den Süden und wir sehen niemanden hungern. Also darauf wird zumindest in dem Teil nicht mehr eingegangen. Also die Konsequenzen seines Handelns werden da noch nicht so sichtbar.
Das entspricht aber ja durchaus auch dem Buch. Also Paul fürchtet hier, also der Film vermeidet, anders als das Buch, das Wort Dschihad. Aber seine Befürchtung im Film ist ja durchaus, dass wenn er erst darunter geht, dass quasi der Anstoß ist, dass ein Holy War ausbrechen wird, ein heiliger Krieg. Und das macht das Buch ja exakt genauso, um dann im zweiten Teil Dune Messiah wieder einzusteigen, wenn der Krieg durch ist, weil ist keine Actionfilmreihe.
Oder ja, Reihe. Oder auch keine Romanreihe.
Ja.
Die müssen halt nicht darauf eingehen, dass er jetzt einfach Legionen an fanatischen Superkämpfern quer durch die Galaxie schickt, um das Reich zu einen, beziehungsweise zu unterjochen. Das passiert einfach. Mhm. Weil das ist im Film tatsächlich etwas untererzählt, weil die Fremen, die ja dann, ja, ich habe ja im ersten Teil, als wir darüber gesprochen haben, noch gesagt, dass mir Jessica eigentlich zu nett oder zu schwach vorkommt. Das hat sich ein bisschen gedreht. Die ist jetzt genau die intrigante Bitch, die ich eigentlich erwartet hatte, indem sie das einfach mal sehr, sehr gut sich dann eben einbaut und die Religion der Fremen kapert, um ihren Sohn da irgendwie als Oberhoncho unterzubringen. Das funktioniert ja ganz gut. Soweit ich mich erinnern kann, hat die Romanvorlage aber auch noch, dass die Fremen ja durchaus in den Atreides Kampftechniken und in den geheimen Kampfkünsten der Bene Gesserit geschult werden, weswegen die nicht nur einfach krasse Wüstenkrieger sind, sondern auch noch mit Geheimwissen dann eben losziehen können, um alle Leute abzumessern.
Ja, der Film geht über so ein paar Sachen gegenüber dem Buch durchaus hinweg. Also auch beispielsweise ich will den Vergleich nicht darstellen für Leute, die das Buch noch lesen wollen, was sich meiner Meinung nach schon lohnt, auch wenn das ein sperriges Buch ist. Aber die Art und Weise, wie die ganze Entwicklung rundum, also die Kernelemente sind die gleichen, aber die Dynamik, mit der sich die Geschichte um Aaliyah, also die Schwester von Paul, darstellt im Buch, ist nochmal durchaus anders, als der Film das macht. Was ich interessant finde, ist, dass der Film das mit mehreren Sachen macht und damit durchaus eine inakkurate Buchverfilmung ist, aber das Buch trifft. Mhm. Ich finde, Denis Villeneuves Dune-Zweiteiler, der es bis jetzt ist, fängt den Geist des Buches ein. Auch beispielsweise dahingehend, dass der Film ja sehr deutlich darin ist, dass Paul zwar der Anführer des Aufstandes der Fremen ist, aber dass das nicht deshalb ihn, also dass er ist keine unumstrittene Heldenfigur.
Das finde ich ist sogar im Film sehr viel stärker rausgearbeitet worden, beziehungsweise überhaupt erstmal thematisiert worden. Ich denke, das wird gerade durch Chani, sein Lebensgefährtin, dann eben gut dargestellt, die ja im Roman eigentlich auch eher ziemlich on board ist, was das Ganze mit dem Erwählten und mach mal hier dein Ding ist. Dass das jetzt mehr so ein Zerwürfnis darstellt und auch, dass die Fremengesellschaft halt mindestens in zwei Teile zersplittert ist, mit dem nördlichen Teil, der ein bisschen pragmatischer ist, und dem südlichen Teil, die irgendwie so einen kleinen Knatsch haben, weil die irgendwie so religiös sind. Das fand ich alleine schon toll, dass die Fremen keine Einheitskultur haben, sondern dass es da auch durchaus verschiedene Ausrichtungen gibt.
Ja, sogar ein bisschen zu unterschiedlichen Dialekten, was ja sogar thematisiert wird. Mhm. Ich finde, wenn wir schon von Fremen sprechen, wen ich im ersten Teil durchaus okay fand, ist Stilgar, wohingegen ich den jetzt in dem zweiten Teil absolut großartig fand. Also ich finde, was ich an ihm am meisten mochte, ist, dass es ein Charakter ist, der manchmal einen dringend nötigen Hauch von Humor reinbringt. Aber es das erste Mal seit langem ist, dass ich das Gefühl hatte, dass das ein Humor ist, der sich von Charakteren an die Charaktere richtet und nicht ans Publikum.
Ja.
Also beispielsweise, es gibt diese Szene, wo er Paul rausschickt in die Wüste und meint, gib acht vor den Djinn. Und das dann relativiert mit so einem, ha, ist nur Spaß. Um das dann wieder zu kippen mit so einem, aber pass wirklich auf. So. Und das ist so eine, ich weiß nicht, so eine klassische Lehrmeister-Sache einfach, die er macht. Und er macht das mit so viel Charisma. Und das hat im Kino durchaus bei uns zu Lachern geführt. Aber eben nicht so Kinofilme der letzten 20 Jahre Marvel. Es ist ein Gag, über den das Publikum lachen kann, weil es ganz explizit ein Meta-Gag ist oder sowas. Sondern es ist ein Humor, der aus der Figur herauskommt. Und es ist auch nicht, also es sind ja pointierte Momente. Stilgar ist keine lustige Figur. Das kann niemand behaupten. Christopher Walken verdient Erwähnung, weil er Christopher Walken ist. Und
Ich hätte ein bisschen gedacht, dass er jetzt auch noch dann direkt wieder zu dem Weapon of Choice tanzen würde, weil da wurde ja auch schon erwähnt, dass man ohne Rhythmus laufen muss, weil man sonst den Wurm erdings. Also es gab schon mal eine Verbindung. Es macht also total Sinn, ihn als Imperator zu casten.
Ich nehme jede Ausrede, um das zu machen. Nein, aber ich fand es wirklich cool. Christopher Walken ist ja durchaus auch so ein bisschen so ein Schauspieler, der mal so performt, aber in dem hier ist er wirklich, wirklich stark, fand ich, und es hat mir gut gefallen.
Und alt.
Wie, ja, natürlich. Also wir sind auch alt. Noch nicht so alt, aber der altert parallel zu uns, wie das halt so ist. Timothée Chalamet sieht hingegen immer noch unfassbar jung aus, was gut ist, weil Buch Paul ja auch eine sehr junge Figur ist.
Oh ja, deswegen ist es vielleicht auch gut, dass Pauls Schwester halt jetzt nicht zwar aktiv ins Geschehen eingreift, aber nicht mehr so ein kleines Kind ist, das die ganze Zeit rumläuft und super creepy ist. Das kann natürlich in beide Richtungen gehen, weil wenn du sie reinbringst, das ist super creepy und das soll auch super creepy sein, aber es ist natürlich auch ein Irritationselement, wenn halt eine handlungstragende Figur ein fünfjähriges Mädchen ist.
Ja, ist richtig. Also wie gesagt, der Film nimmt sich in Teilen Freiheiten vom Buch, aber ich finde immer aus einer guten Motivation heraus. Wie gesagt, Spezialeffekte haben wir schon am Rande erwähnt, sind fantastisch. Die ganze den Wurmreiten-Szene, die ja bis jetzt jede Verfilmung sich gegönnt hat, natürlich, weil das natürlich ein fantastisches Setpiece ist, war noch nie auch nur ansatzweise so beeindruckend wie hier. Und generell, ich mag das Wurmdesign sehr gerne, weil es ja doch ein bisschen anders ist, als die Würmer früher immer dargestellt wurden, so mit diesen super gezahnten Mäulern und so. Es ist ein sehr cooler Look, gefällt mir sehr gut. Hast du Kritikpunkte?
Ja, wie schon erwähnt, das mit der Hungersnot fand ich sehr betont dafür, dass es da nicht aufgelöst wurde. Ansonsten, nö, die Kinoerfahrung war einfach so ein visuell bombastisches Ding, dass ich da zufrieden rausgegangen bin.
Ja. Wo ich das mit der Hungersnot, ich habe das tatsächlich, aber das, keine Ahnung, ich habe jetzt ja auch nur einmal im Kino gesehen, ich habe das gar nicht so explizit als die Hungersnot rausgelesen, sondern wie gesagt, vielmehr als ein allgemeines, wenn er in den Süden geht, wird das großes Leid auslösen. Aber das sei mal so dahingestellt. Ich bin super gespannt, Villeneuve will ja auch noch Dune Messiah verfilmen, ein Roman, dessen Elevator-Pitch ich ja nicht müde werde zu beschreiben, als Menschen sitzen in kleinen Räumen und führen philosophische Gespräche und dann explodiert eine Atombombe. Ich bin sehr gespannt, aber er meinte, er will ein paar Jahre warten, bis die Schauspieler wieder das richtige Alter haben.
Okay.
Ja. Nein, also ganz starke Empfehlung. Wenn ihr lange nicht mehr im Kino wart, aber nochmal einen Film haben wollt, für den es sich wirklich lohnt, ins Kino zu gehen, das ist auf jeden Fall einer von diesen. Den kann man sich definitiv auf der Leinwand gönnen. Hast du auf Deutsch oder Englisch gesehen?
Deutsch.
Ich war auf Englisch drin. Grüße an das nahegelegene Kerkrade. Und ja, und dann scheinen ja beide Fassungen gut zu sein. Insofern,
cool. Ich habe mir zum ersten Mal einen Jumbo-Becher mit reingenommen, weil der Film ja auch eine Weile geht. Aber den habe ich auch nicht bezwungen, weil das sind 1,5 Liter.
Ich finde das atemberaubend, wenn du im Vue in Kerkrade dir eine kleine Cola holst, dann kriegst du eine kleine Cola. Es gibt sie noch. Aber ja. Gut, bevor wir jetzt hier entsprechend abgleiten. Nein, also ich fand den gut. Das war, glaube ich, jetzt keine geordnete Besprechung, die wir hier in irgendeiner Form gemacht haben. Aber ich hoffe, man hat zumindest rausgehört, dass uns der Film sehr gefallen hat. Dune, eines dieser unverfilmbaren Bücher. Ich würde sagen, Villeneuve hat es auf jeden Fall hinbekommen, das zu knacken. Und also verglichen mit dem David Lynch-Film, den ich mag, aber der alles andere als eine akkurate Verfilmung ist. Oder der Fernsehadaption, die ich mag, aber die alles andere als ein Budget hatte, gewinnt der hier auf jeden Fall. Uwe Ochsenknecht als Stilgar. Das war...
War eine Entscheidung.
Ja, war eine so gute Entscheidung, dass sie ihn neu besetzt haben, als sie Children of Dune verfilmt haben. Aber egal. Nein, kann man machen. Und gut, damit kommen wir zum Hauptgang des heutigen Tages. Die zweite, ich will mal nicht sagen Hälfte, der zweite Teil von den Fragen, die ihr uns gestellt habt. Und ich fange mal direkt mit einer richtig harten und kontroversen, schwierigen Frage an. Was ist unser Lieblingsessen?
Spare Ribs, Pizza und Döner.
Alles keine schlechten Optionen. Ich glaube, wenn ich mich wirklich festlegen müsste... Es gibt ein Ding hier im Rheinland, in der Eifel, das je nachdem, wo man ist, als Möhren untereinander oder Murepott läuft oder so. Du nimmst Möhren, du nimmst Kartoffeln, du kochst sie, du stampfst sie und dann schmeißt du da eine Bratwurst oder eine Mettwurst rein, je nach Glaubensrichtung. Das schon, also, da, ja. Ja, aber Döner ist auch eine gute Antwort.
Döner ist eine sehr gute Antwort. Ich muss jetzt natürlich auch noch den Rahmen meiner Freundin erwähnen.
Hört sie zu.
Weil nicht nur, weil ich den gestern wieder bekommen habe, sondern weil der wirklich fantastisch gut ist. Ich habe ja immer zuerst gedacht, dass einfach nur Rahmen, ja, das ist einfach nur Instant-Nudeln. Du machst noch ein paar, was Kresse drüber oder so. Nee, Rahmen ist tatsächlich sehr viel mehr und der kann richtig, richtig aufwendig und lecker werden. Hatte ich so nicht im Blick, wurde ich eines Besseren belehrt.
Okay, dann kommen wir mal zu zu einem ganzen Frageblock. Es sind drei Fragen, alle von dem gleichen Fragebeantwortenden. Das ist jetzt sehr kontextlos, aber was sind unsere Guilty Pleasures?
Ich fühle mich eigentlich gar nicht schuldig.
Ich glaube, wir hatten das schon mal in einer früheren. Das kommt mir nämlich recht bekannt vor.
Kann gut sein. Deins ist Fast and Furious.
Das hat aber auch nichts mit Schuld zu tun. Also
ja, vielleicht aus der Ego-Perspektive nicht, aber aus der Außenperspektive. Ja, weiß ich nicht.
Ich würde, ja, also in gewisser Weise die Fast and Furious-Filme sind ein Beispiel. Ich würde auch durchaus das Jean-Claude Van Damme-Frühwerk anführen, oder allgemein 80er-Jahre-Martial-Arts-Filme, die ich sehr mag und von denen ich sehr sicher weiß, dass es in der Regel keine guten Filme sind. Aber ansonsten bin ich da, nö. Also ich finde, man muss sich nicht grämen für Dinge, die einem Freude bereiten. Ganz pauschal nicht. Was treibt uns außerhalb des Rollenspiel-Tabletop-Hobbys an?
Geld.
Wow.
Ja, was denn? Also von Street Cred oder sowas kann ich keine Miete zahlen.
Der FDP gefällt das.
Dass ich keine Miete zahlen kann, wenn ich nicht arbeiten gehe?
Na, meine Antwort wäre eine sehr andere. Ich will coole Kunstprojekte machen. Punkt. Die Arbeit bei Ulysses ist ein fantastischer Glücksfall insofern, als dass ich freakige Kunstprojekte machen kann im weiteren Sinne und damit einen Lebensunterhalt bestreiten. Aber meine Landschafts- oder auch meine Ballettfotografie, in gewisser Weise auch durchaus das Tanztraining, das ich selber leite, mit Tanz als eine Möglichkeit, sich mit Körperbewegungen auszudrücken. Andere komische Fotoprojekte, die ich mache, die Bücher, die ich schreibe, das ist ja alles aus einem ganz starken Wunsch, mich auszudrücken, geboren. Und das gilt auf der Ebene auf jeden Fall für ganz viel, was ich mache. Und das treibt mich auch durchaus an. Und in gewisser Weise ist das auch einer der Gründe, warum ich den Dropcast machen möchte, weil es ja auch hier cool ist, sich mit dir zusammen darüber zu unterhalten und das mit anderen Leuten zu teilen und so. Und die andere Hälfte von Dingen, die mich antreibt, sind die Leute um mich herum, Freundeskreis und so. Das ist die andere Hälfte darum, warum wir den Dropcast machen, weil es uns beiden die Möglichkeit gibt, dieses komische, obskure Hobbyprojekt hier seit 241 Folgen plus ungezählter entsprechend zu machen. Das ist der Grund, weshalb ich irgendwie mit netten Leuten oder wie eine Freundin von mir die Tage sagte, mit Epic People coole Foto- oder Videoprojekte mache. Und ja, Geld ist die Notwendigkeit dafür, aber es ist nicht das Ziel. So, und dieser Fragesteller hat dann direkt noch einen rausgehauen, der danach wird es wieder seicht versprochen. Wie geht es euch aktuell persönlich?
Ganz okay. Doch. Also ich habe diesen Monat gemerkt, dass ich irgendwo einen Motivationsschub gefunden habe, von dem ich nicht weiß, wo er herkommt. Aber der hat zumindest dazu geführt, dass ich jetzt auch wieder diesen Monat nicht nur jede Menge Kram hier in der Wohnung erledigt habe, sondern auch Figuren bemalt habe und Rollenspielprojekte geschrieben und so weiter. Also ich hoffe, das hält noch eine Weile an.
Okay, cool. Ich würde bei den letzten Wochen als emotional komplex beschreiben und ansonsten bin ich reif für den Urlaub. Was gut ist, weil nächste Woche habe ich Urlaub.
Emotional komplex, gut. Da wir im Vorgespräch nicht darüber gesprochen haben, notiere ich mir das mal fürs Nachgespräch.
Ja, mach das mal. Ja, dann kommen wir hier zu seichteren Dingen zurück. Unsere Lieblingsfigur im DSA-Meta-Plot. Das ist eine Frage, die ist doch quasi für dich geschnitzt.
Wenn ich die Leute überhaupt kennen würde. Gibt's da noch was? Meine Lieblingsfigur im DSA-Meta-Plot. Mir fällt niemand ein.
Hal, Brin, Rohaya, Galotta, Barbara, nee. Rohal.
Ich weiß nicht, also es drehte sich ja immer um meine Figuren und die anderen Heldenfiguren aus meiner Spielrunde.
Der Punina.
Das war mir immer der Punina, den ich ja nie gespielt habe und der auf mehreren DSA-Publikationen zu sehen ist. Ja, nee, es dreht sich ja um meinen Charakter und den meiner Freunde. Also ich habe das nie so als NSC-Barbie-Spiel verstanden, wo ich dann irgendwie so, dann bin ich auf eine wichtige Person getroffen in diesem voll gemeinsamen Vorstellungsraum. Ich denke mir, wow, das ist ja toll. Nee, auch bei den Romanen fällt mir jetzt niemand ein, weil da gibt's ja auch keine durchgängige Handlung. Das sind ja meistens so abgeschlossene Dinge. Und ich bin halt auch schon seit Hörmele-Jahren aus dem Metaplot raus. Ich kann da gar nicht einen Finger drauflegen, wer da noch aktuell rumhopst. Oder mal rumgehopst ist, der heute noch relevant hat.
Okay.
Hast du denn da jemanden?
Eine wirkliche Lieblingsfigur habe ich tatsächlich nicht. Ich finde Rohaya cool, muss ich sagen. Ich finde den ganzen Handlungsbogen rund um Rohaya schon durchaus irgendwie...
Das ist die Kaiserin des Mittelreichs.
Genau, korrekt. Dieser ganze, die Musikerfamilie Calais-Plot aus Teil der Finsternis, reden wir mal nicht drüber. Aber nee, Rohaya an sich ist schon ziemlich cool und die wäre vielleicht so eine naheliegende Wahl. Aus Dingen, die wir am Spieltisch hatten, ein Charakter, der mir aus einer Runde, die Matthias geleitet hat, aber der ein offizieller Metaplot-Charakter ist, sehr ans Herz gewachsen ist, ist Hilbert von Puspareiken. Der ist aventurischer Saurologe und ist...
Was?
Also, der ist im Prinzip...
War das nicht Rakorium?
Der Rakorium ist der Lehrer von Hilbert.
Ah, okay.
Siehst du, du kennst ja doch einige von denen.
Ich glaube, das ist aber tatsächlich, weil der im Videospiel in Drakensang aufgetaucht ist. Und so weit hatte ich zumindest gespielt, dass ich den mal getroffen habe, um das mitzubekommen.
Ja, außerdem ist Hilbert von Puspareiken ein so schöner Name, den muss man einfach irgendwie wertschätzen.
Ha, okay, ja, das kann ich anerkennen.
Wenn ihr ein Schnürsenkel wärt, welche Farbe hätte dieser?
Nicht weiß. Wahrscheinlich schwarz, wie alle meine Schnürsenkel.
Ich tue mich mit dieser Antwort schwer, weil sie ist nicht politisch gemeint, wenn ich jetzt sage, wahrscheinlich wäre er braun, sondern er ist daraus gewünscht, dass ich vor allen Dingen Wanderschuhe trage und die neigen dazu, braune oder meinetwegen olivgrüne Schnürsenkel zu haben oder so. Und
ist das so? Ja.
Zumindest alle, die ich in den letzten Jahren besessen habe, ja.
Ich weiß gar nicht, ob ich irgendwie was anderes als das schwarze Schnürsenkel hatte in den letzten Jahren.
So, um diese Frage abzufrühstücken. Im Vergleich zu 2016 klingt deine Stimme, Thomas, anders und irgendwie dunkler. Neues Mikro oder Autotune? Ich fürchte, älter werden.
So 8 Jahre dazwischen sind halt schon eine Menge Zeit.
Ja, und ich habe das tatsächlich, weil ich fand die Frage spannend. Ich habe in alte Aufnahmen reingehört, ich habe aber auch in alte, neue Aufnahmen reingehört, die mit anderen Mikros entstanden sind, beispielsweise bei Filmdrehs oder auch zum Beispiel bei den Drakon-Episoden verwende ich ja ein anderes Mikro als das, in das ich jetzt gerade spreche. Und nee, meine Stimme ist tatsächlich dunkler geworden, gut beobachtet Hörende.
Beobachtet, ja.
Ja, gehört, beobachtet. Auf jeden Fall ist wohl so, aber nein, es ist nicht die Technik. Vielleicht wird meine Batterie langsam leer.
Ja, das ist der Verschleiß als Führungsperson bei Ulysses.
Ja, yeah. It's not the age, it's the mileage, wie Indiana Jones so schön sagt. Ja. Gehört Ananas auf Pizza?
Klar, wenn es schmeckt.
Was ist unsere Meinung zu veganen Waffeln?
Warum sollte man da was dagegen haben?
Ich
meine, das gehört ja nicht ideologisch dann Ei rein und Milch. Das kann man bestimmt auch mit anderen Sachen machen. Also vor ein paar Jahren hätte ich das noch klar abgelehnt, weil ich einfach so wenig vegane Produkte A probiert habe und B, die dann auch gut geschmeckt hätten. Aber inzwischen muss man auf nicht mehr verzichten.
Nee, ich denke auch.
Die Lebensmittelindustrie hat da so nachgelegt, dass es dank viel Chemie und neuen Rezepten auch jetzt die Möglichkeit gibt, halt selbst sich vegan zu ernähren und trotzdem noch eine große Auswahl an wirklich ungesunden und leckeren Sachen zu haben.
Ich finde, ohne das Fass jetzt so weit aufmachen zu wollen, ich habe auch durchaus im Freundeskreis Leute, die der Meinung sind, es ist völlig okay, wenn Leute sich vegan ernähren, aber sie finden es dann albern, wenn die Leute meinetwegen veganen Mortadella kaufen oder so. Ich halte die Existenz dieser Produkte für gut und sinnvoll, weil es im Endeffekt Gateway-Möglichkeiten sind, Leute aus dem Fleischkonsum rauszuführen, die nicht Fleisch essen, weil sie unbedingt Tiere tot haben wollen, sondern die Fleisch essen, weil sie die Konsistenz, die Haptik und so weiter mögen. Das ist ja völlig okay. Und wenn wir jetzt von vegan reden und von Waffeln, wer Waffeln mit Fleisch macht. Weird, aber auch tierische Produkte und so weiter. Und mir geht's wie dir. Es gibt mittlerweile so gute Alternativlösungen, dass du es völlig problemlos machen kannst. Und ich kann auch guten Gewissens sagen, ich backe ja sehr viel. Ich backe ja auch sehr viel für Rollenspielrunden. Und ich kann empirisch sagen, dass bis jetzt 0% meiner veganen Kuchenrezepte von jemandem als solche identifiziert wurden.
Wobei die Idee so einer Hackkäsewaffel für die Drakon muss ich mal anregen. Hackkäsewaffel. Ich habe ja eben auch schon angefangen, das Sachen aufzuschreiben.
Das ist ein bisschen wie der Stranger Things Burger, den du damals auf der Gen Con hattest, oder?
Ja, genau. Da kommt das auch her. Ja. Hackkäsewaffel. So.
Jetzt kommt mal so einer mit so richtig Kontroverse. Wer von uns beiden ist cooler?
Ich glaube ich.
Ja, kann ich auch zitieren.
Ja, genau. Ich laufe ja auch in Lederjacke rum.
Das ist richtig. Ja, ich nicht.
Das ist zwar eine 70er Jahre braune Lederjacke, von die ich von meinem Opa geerbt habe. Aber es ist Lederjacke.
Ich würde sagen, das ist ja vielleicht sogar noch ein cooles Bonus. Ich bin der Kerl mit den komischen Schalknoten. Also insofern, die intellektuellen Klischees und Coolness gehen nicht zusammen.
Ja.
Reden wir mal über was wirklich Relevantes. Haben wir schon mal darüber gesprochen, was passiert, wenn uns die Themen ausgehen? Ich denke, das ist durchaus was, worüber man mal reden kann.
Dann hören wir auf. Aber ich glaube nicht, dass das jemals passieren wird. Also zum einen, wir machen das jetzt seit 12 Jahren und wir haben immer noch eine lange Liste an Sachen, über die wir reden können. Selbst so etwas wie, lass uns doch noch nach 10 Jahren nochmal zurückgehen und das nochmal beachten. Das hat ja durchaus einen Mehrwert. Nicht nur für uns Zuhörenden, sondern auch für uns. Zudem kriegen wir ja konstant Feedback von euch, den Zuhörenden, um eben noch mehr Themen anzugehen. Und es passiert ja auch immer wieder was im Markt, über das es sich vielleicht zu reden lohnt. Und daher sehe ich erstmal nicht, dass uns die Themen ausgehen könnten.
Ich muss zugeben, ich habe da vor gar nicht langer Zeit aktiver drüber nachgedacht, als wir die Shadowrun-Episode verkackt haben. Das ist ja auch dokumentiert. Als wir eine Shadowrun-Episode geplant haben und überhaupt nicht auf dem Schirm hatten, dass wir die schon gemacht haben, bis kurz vor der Folge. Und dass wir dann vor der Folge noch versucht haben, 3 Themen oder so daraus rauszuspinnen, weil wir jetzt die Vorbereitung ermahnten, um festzustellen, dass wir auch jedes einzelne dieser Themen schon gemacht haben. Das hat mich nachdenklich gestimmt. Ich sehe es grundsätzlich wie du. Ich glaube auch nicht, dass uns die Themen ausgehen. Ich glaube auch, dass wir spätestens an dem Punkt, wo das passieren würde, wir auch einfach wieder vorne anfangen können, weil wir zu genug Sachen nochmal was zu sagen haben. haben, beziehungsweise realistischer, dass wir immer mal wieder auch einfach Sachen aufgreifen können, über die wir schon mal geredet haben und dass da immer noch ein Mehrwert drin steckt, drüber zu sprechen. Eine Sache, wo ich mich ein bisschen schwerer mit tue, ich habe da auch durchaus mit ein, zwei Leuten, wann sich das so ergeben hat, irgendwie von einer Rollenspielrunde oder so, habe die Gedanken da auch manchmal live gebounced, wenn es sich so ergeben hat. Und ein Argument, was häufiger kam, mit dem ich mich schwerer tue, ist so ein allgemeines, ach, den Leuten ist es eh egal, was ihr sagt, die wollen euch einfach nur zuhören. Ich glaube, dass das für einen Teil von euch da draußen wahr ist. Mhm. Das ist auch was die Umfrage immer nahelegt. Ich weiß allerdings da tatsächlich nicht, ob mir das, Rückgriff auf die Frage von eben, ob mir das genug Antrieb wäre, das hier dann ewig weiterzuführen. Also wenn ich...
Nee, glaube ich nicht. Also wir kommen ja aus gutem Grund alle zwei Wochen zusammen und haben nicht jetzt irgendwie jeden Dienstag und Donnerstag einen dreistündigen Livestream, wo wir einfach nur quatschen. Mhm. Weil wenn das der Grund wäre, weswegen uns Leuten zuhören und wenn das der Grund wäre, weswegen wir uns beide zusammensetzen, was der wichtigere Punkt ist, dann könnten wir das ja häufiger machen. Aber das ist es ja gar nicht. Wir wollen ja auch schon hier Inhalte bieten oder wirklich über was reden, was für euch und für uns einen Mehrwert bietet.
Genau.
Der Erkenntnisgewinn ist unser Ziel.
Im Endeffekt schon, ja. Und reines Wasser treten würde das für mich nicht erfüllen. Das wäre ein anderes Format, das ist nicht, wofür wir hier angetreten sind und das alleine zieht nicht. Aber genau, wie gesagt, ich sehe auch akut erstmal nicht die Gefahr, dass uns die Themen ausgehen. Aber auch wenn dieser Moment erst kam, eine ganze Weile, nachdem ich diese Frage mir rausnotiert hatte, diese Shadowrun-Episode hat mich halt zumindest nochmal aktiv drüber nachdenken lassen. Wie gesagt, mit dem Ergebnis, das wir gerade umrissen haben, aber das hat eine gewisse Schnitttiefe.
Ja gut, aber die Form von Selbstreflexion ist ja in der Regel sehr heilsam.
Ja, auf jeden Fall. Wie viel von dem, was wir kaufen, nutzen wir wirklich?
Unterschiedlich. Ja, tatsächlich sehr unterschiedlich. Ein guter Teil meiner Ausgaben sind inzwischen giftiger Schleim, den ich einfach benutze, um Miniaturen herzustellen. Schleim. Die Resin-Modelle. Ich habe mir in den vergangenen 2 Jahren, habe ich mir im Baumarkt so kleine Projektschälchen geholt. Also das sind effektiv so kleine Eurokisten. Die haben 1,7 Liter Fassungsvermögen. Da passen immer noch genau so ein paar Miniaturen rein, die ich für ein Set brauche oder für ein Killteam oder so etwas. Dann kann ich die übereinander stapeln und dann zur Seite stellen und sagen, okay, die kann ich dann nach und nach abarbeiten. Als ich dann zu dem Punkt kam, wo ich einfach nochmal 20 von denen geholt habe, ist mir klar geworden, dass das keine Lösung des Problems ist, sondern nur eine Organisation eines Verwalten eines bestehenden Problems. Ähnlich verhält es sich mit den digitalen Dateien für die ganzen Drucke, die ich eben anstrebe. Ich bin in verschiedenen Patreons, da kommen jeden Monat einfach Modelle dazu. Ich lade die schon nicht mehr alle runter. Ich drucke auch nicht alles, was ich eben hole. Ich hole auch schon mal dann Miniaturen digital, wenn die im Angebot sind, für ein Projekt, was ich später brauche, ohne die dann direkt zu drucken. Das digitale Verwalten ist halt auch ein Problem. Also du wirst da quasi zum Dateien-Messi und sammelst dann irgendwie Modelle an, von denen du nicht mehr unbedingt alle nimmst. Aber es ist gerade so schön billig. Ich gehe doch nicht aus dem Patreon raus, nur weil mich der Monat hier gerade nicht interessiert. Ich brauche 2 von den 43 Modellen, die ich in diesem Monat über den Patreon bekomme. Aber wenn ich die einzeln kaufen würde, sind die ja genauso teuer. Deswegen bin ich ja clever, indem ich einfach drin bleibe. Deswegen habe ich inzwischen einen gewaltigen Fundus und eine gewaltige Bibliothek an Miniaturen, die ich weitestgehend nicht drucken werde und von denen, die ich auch nicht weiterverarbeiten würde im Tabletop oder einfach nur aus Spaß zu bemalen. Was Buchakquise angeht, habe ich mich ja wahnsinnig zurückgenommen. Ich kaufe ja pro Jahr wahrscheinlich keine 10 Bücher mehr. Du kannst auch noch gleich. Aber die versuche ich dann auch wirklich zu lesen. Also nur für den Schrank zu holen, das geht immer noch. Wenn ich mir auch gerade bei den digitalen Sachen, die ich über ein Crowdfunding hole, dann ist es jetzt ein paar Mal passiert, dass ich dann drüber lese und merke so, das ist doch nicht das, was ich mir im Vorfeld davon erhofft hatte. Oder der Punkt, den ich aus diesem Crowdfunding interessant fand, wie Siedlungsverwaltung in diesem Rollenspiel, ist nicht so tiefgängig oder ist nicht tiefgängiger oder interessanter als das, was ich bereits schon kenne. Dann ignoriere ich den Rest auch, weil mich das Setting oder die Regeln darüber hinaus nicht interessieren. Aber tatsächlich würde ich sagen, dass sich meine Nutzquote von den Sachen, die ich kaufe, gesteigert hat.
In Bezug auf Rollenspiel ist es das bei mir definitiv auch. Ich kaufe Rollenspielbücher eigentlich sogar mittlerweile sehr selektiv für Nutzfälle. Mit 2 Ausnahmen. Das eine ist Markus. Markus kaufe ich jetzt noch komplett in der Jubiläumsedition. Das ist jetzt kein Insiderwissen, das ist meine persönliche pure Spekulation. Ich gehe nicht davon aus, dass nochmal Markus-Bücher angekündigt werden, weil ich das Gefühl habe, dass so nach und nach die Dinger, die potenziell in die 5. Edition überführt werden, dann so nach und nach diese Jubiläumsedition rausgeschliffen wurden. Dementsprechend glaube ich nicht, dass auf Englisch nochmal neue angekündigt werden. Das bedeutet, in 2 oder 3 Büchern kann ich für mich selber eine Schleife drum machen und sagen, ich habe Margos in der Anniversary Edition auf Englisch vollständig. Das gönne ich mir noch. Und wo ich momentan zumindest noch sehr, sehr viel zugeschlagen habe, sind die 5 Bücher, aber da ziehe ich auch tatsächlich aktiven Nutzen draus. Und ansonsten bin ich bei Rollenspielbüchern sehr stark runter auf wahlweise Bücher, die ich kaufe, weil ich sie aktiv im Spieltisch verwenden will, konkret. Oder Bücher, die ich mir explizit anschauen möchte, weil ich mir davon wahlweise Einsicht in, wie ein anderer Verlag ein Produkt gestaltet, erhoffe oder Inspiration für für eigene Projekte. Auf jeden Fall, wo ich einen konkreten Anlass habe, es dann auch zeitnah zu lesen und in irgendeiner Form mental in Anwendung zu bringen. Auch vielleicht nicht am Spieltisch.
Das deutsche Savage Worlds hole ich mir noch komplett.
Ja, das seid ihr ja gegönnt. Ja gut, Ulysses Produkt ist eh nochmal ein bisschen was anderes. Da hole ich mir auch viel, was keine konkrete Anwendung hat, aber was dann vielleicht für mich zum Beispiel als Referenz irgendwie relevant sein könnte oder so. Aber ansonsten ist mein Rollenspielkonsum, wie gesagt, dahingehend sehr selektiv geworden. Mein Belletristikkonsum, ich habe mir dieses Jahr das Ziel gesteckt, nicht mehr Bücher zu kaufen, als zu lesen. Wir befinden uns in Kalenderwoche 13. Ich habe 13 Bücher gelesen. Sind wir in Kalenderwoche 13 oder sind wir in Kalenderwoche 14? Insofern ist es soweit okay. Ich habe mehr Bücher gekauft als 13. Aber noch nicht viel mehr. Ich kann das wieder aufholen. Ich habe kein Problem. Ich habe das alles unter Kontrolle. Und
du hast einen eigenen Raum, der noch gefüllt werden muss, meinst du?
Ja, es wird auch nicht so voll. Aber auf jeden Fall, wie ich ja schon häufig gesagt habe, gerade im Bereich Belletristik ist es bei mir auch ein Sammelhobby. Insofern ist das beides.
Ja, das ist etwas, was ich mir gar nicht mehr leisten kann, weil die Butze voll ist.
Ja, die andere Seite davon ist aber was wir die Tage auch auf dem Discord mit ein paar Leuten ja noch diskutiert haben, nämlich gerade du hast ja auch die Patreon, weil es so günstige Sachen angesprochen. Ich bin mittlerweile sehr skeptisch geworden, nicht nur im Rollenspielbereich, wo sowas wie Humble Bundles oder sowas ins Spiel kommen, sondern auch beispielsweise im Videospielbereich mit Steam Sales oder eben PlayStation Network, Nintendo Online, wie auch immer, diese ganzen Sales. Aus Endkundensicht sind die natürlich super. Gar keine Frage. Und klar, Es kann durchaus auch unterm Strich sehr lukrativ sein, dein Spiel auf Steam um mehr als 20% zu reduzieren, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, weil ich meine, ab 20% kommst du in deren automatisch generierten Newsletter, dass dein Spiel gerade krass im Angebot ist. Dann werden alle Leute, die das gewishlistet haben, informiert. Insofern ist es vielleicht auch einfach eine Marketingmaßnahme an der Stelle, es entsprechend um den Rat zu senken. Die Sorge, die ich habe, und da zahlen nochmal so Sachen wie Netflix oder so mit rein, ist, dass wir so ein bisschen dabei sind, die Wertigkeit von einzelnen Werken zu unterminieren, indem wir sie rausramschen, immer wieder in verschiedenen Konstellationen. Und
ich glaube das nicht, weil die verschiedenen Produkte einfach einen Lebenszyklus haben. Es ist innerhalb der ersten 3 Monate, es ist eine Neuheit, dann kommen nochmal 9 Monate dran, wo noch ein Backkatalog kommt. Aber die meisten Produkte sind halt spätestens nach 18 Monaten eigentlich durch, wenn man nicht gerade über ein Grundregelwerk redet. Und um die ganzen Restbestände auf Lager dann nochmal zu monetarisieren oder auch nochmal drauf hinzuweisen, ist es durchaus sinnvoll, diese nachträglichen Superangebote eben zu machen. Wir haben es ja auch noch bei genug Reihen, wenn wir bei Ulysses zum Beispiel dann eine Reihe übernommen haben, die halt effektiv dann ein Schnäppchen war, weil die seit Jahren mehr oder weniger keinen Umsatz generiert hat. Dann nimmst du die, polierst ein bisschen dran rum und sagst dann, hier gibt's ein Humble Bundle dafür und ihr kriegt das Ding jetzt komplett für $40, was vorher $480 im Gesamtheit gekostet hat. Und plötzlich generiert die Reihe dann mit diesem Sale mehrere 10.000 Euro. Das hat die vorher nicht gemacht. Das ist einfach dann nur einfach den Leuten das nochmal über dieses Angebot nahelegen, was die einzeln so nie gekauft hätten zu dem Preis, aber dann für $40. Klar, das ist für das einzelne Produkt dann viel weniger, aber du hättest mit der Reihe gar nichts mehr verdient, wenn du es nicht reduziert hättest. Das heißt, du sprichst auch andere Kunden mit an. Es gibt immer Leute, die ein Early Adapter sein wollen, die immer am Anfang mit dabei sind. Die erfolgreichen Crowdfundings zeigen das nach wie vor, dass die Leute von Anfang an dabei sein wollen. Und dann gibt's dann halt den normalen Handel und dann gibt's dann, wenn es auch durch den Handel durchgelaufen ist, dann nochmal Leute, die dann erst zugreifen, sei es nun auf dem Gebrauchtmarkt oder eben durch diese Bundle-Angebote.
Das ist aus einer firmenwirtschaftlichen Sicht durchaus korrekt. Das hat einen Tipping Point, von dem ich nicht sicher bin, dass er irgendwann eintritt, nämlich der, an dem zu viele Leute sagen, dann kaufe ich es halt nicht mehr zum Vollpreis. Dann wird es plötzlich gefährlich, weil wenn alle auf den Sale warten, dann hast du die notwendigen hochpreisigen Verkäufe vielleicht nicht mehr im ausreichenden Maße. Da sind wir derzeit nicht, insofern das stimmt schon. Nee, eher aus der Kunstschaffenden- und Werkperspektive betrachtet, das ist ja im Endeffekt Schaufelware, von der wir da dann sprechen. Also wenn du dann im Endeffekt, wie du schon sagtest, irgendwie den Gegenwert von $400 in Rollenspielprodukt für $40 rausrannst.
Rollenspiel wie Schüttgut behandelt.
Genau. Und die Frage ist ja dann durchaus, also Leute kaufen das schon noch, aber wie viel wird davon wirklich rezipiert? Und wie viel ist dann wiederum nur digitales Hoarding? Das ist, wir sind ja ursprünglich.
Oder selbst physisches Hoarding, ja. Also sowas wie Skatlands. Ich kann mich erinnern, als ich vor vielen Jahren als Welt der Spiele dann irgendwie Skatlands auf Englisch rausgehauen hat. Das war schon über den D20-Boom hinaus. Und dann sagte mir so ein gerade aus der Ausbildung kommender Mitarbeiter bei Welt der Spiele, der heute mein Geschäftsführer ist, dann irgendwie, ja, das dürfte ich dir eigentlich gar nicht sagen, aber jedes von den kleinen Büchern sind dann 7 Euro und jedes von den Hardcovern 12. Dann machte ich tap, 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 tap durch diese Kiste und nahm alles einmal von den Skatlands mit. Ich habe nur einen Bruchteil davon komplett gelesen. Aber das ist immer noch D20-Material und die Skatlands als Setting sind interessant und ich bereue es auch nicht, jetzt die Schränke damit gefüllt zu haben. Mhm. Also ich bin auf jeden Fall jemand, der hinten bei diesem, also viel von dem D20-Kram, den ich geholt habe, stammt genau aus solchen Abverkäufen. Ich bin auf jeden Fall jemand, der dann am Ende nochmal zugreift, alleine weil haben beruhigt, auch digital. Wenn ich mal reinschauen möchte, habe ich jetzt die Chance dafür und ich habe es ehrlich erworben, weil unter diesen Preisen lohnt sich auch Piraterie ja gar nicht. Mhm. Weil warum soll ich denn illegal jetzt irgendwie dieses Datenvolumen mir einfach mitnehmen? Weil da gibt es auf jeden Fall dieses digitale Hoarding. Wenn du dann einfach sagst, ich habe hier 1 Terabyte mit Rollenspiel-PDFs, ja schieb mal rüber. Das heißt ja nicht, dass die Person dieses 1 Terabyte dann auch ehrlich gekauft hätte und dass sie die Verkäufe dann entgehen, sondern das nimmst du dann einfach mit. Ich glaube aber, dass es ein großes Bedürfnis ist und auch die Verlage zu unterstützen, aber auch einfach zu sagen, dass du es auf rechtmäßige Weise eben angehäuft hast, um deine Bibliothek zu pflegen, dass du dann irgendwann diese Chance hast, auch mal die PDFs zum Beispiel dann digital abzugreifen in so einem Ramschverkauf. Mhm. Ramsch in Anführungszeichen oder einfach diese Bundle-Verkäufe, die halt später kommen. Das wird ja durch die Humble-Bundles und den Back-of-Holding nochmal versüßt, indem du halt einen weiteren Anreiz bekommst, zuzugreifen, weil der halt immer ein karikativer Zweck auch noch dabei steht. Dann ist das Gefühl, was du selbst dir reingeben musst, um das zu rechtfertigen, diese Ausgabe nochmal zu tätigen, damit du es irgendwann einfach in deine Bibliothek hinzufügst und vielleicht niemals reinschaut, nochmal geringer. Also ist das, es wird was Gutes getan und es ist auch verkaufsförderlich.
Ja, wie gesagt, ich bin da hin und her gerissen auch. Was du beschreibst, ist völlig richtig. Als die alte Welt der Dunkelheit ausgelaufen ist oder dabei war auszulaufen, hat White Wolf den The Devil Made Us Do This Sale gestartet, wo man unendliche Mengen der World of Darkness Bücher für $6.66 das Stück bekommen konnte. Und einige deutsche Shops, unter anderem damals Dragon World in Hamburg, sind da mitgegangen und oh Junge, habe ich da viel Zeug gekauft. Manches davon wirklich bereichernd, manches auch nicht so. Aber wie gesagt, gerade diese digitalen Sales sehe ich nochmal mit einer größeren Skepsis. Und wie gesagt, wir kommen hier ursprünglich von der Frage her, wie viel wir wirklich nutzen. Ich bin vorsichtig geworden mit solchen Sales, weil die meiner persönlichen Erfahrung nach mir persönlich in der Regel mehr Regalmeter abverlangen, als ich am Ende Nutzen draus ziehe.
Hm. Ja, aber einige von diesen Sales nehme ich mit, auch aus beruflichen Gründen, weil das ist die beste Möglichkeit, an Daten zu kommen, wenn der Lizenzgeber auch nicht liefert.
Ja, das, beziehungsweise auch eventuell natürlich sich angucken zu können, ob da vielleicht Sachen dabei sind, die man noch machen möchte, etc. Also das ist schon alles durchaus richtig. Aber wir sind bei ungefähr 45 Minuten angekommen. Lass uns mal noch ein paar Fragen hier abhaken, sonst wird das ja auch nicht besser.
Ja.
Welchem Geschlecht fühlst du dich zugehörig?
Männlich.
Ja, Dito. Wir sind, glaube ich, beide ziemlich langweilige Cis-Hetero-Leute. Was ja nicht bedeutet, das ist ja ein Aufgreifen der Frage, die wir in der Umfrage die Leute auch immer fragen. Und ich finde es durchaus relevant, aber ich fürchte...
Außer Oscar Isaac mit langem Bart schaut mich nochmal in Dune von der Seite an. Dann denke ich da vielleicht nochmal drüber nach, wie ich mich da fühle.
Ist das so?
Der Weg bis zum Gay Bottom ist dann nicht
mein Freund. Ich notiere mir das mal für das Nachgespräch. Nein.
Ja, klar. Aber nee, vergiss es. Ja,
aber. Ja, nein, Diversität ist cool, aber ich fürchte, ich selber kann da verhältnismäßig wenig an Diversität reinbringen.
Ich fürchte da gar nichts. Das ist einfach, wo ich mich wohlfühle. Also.
Darum frage ich dich stattdessen. Hund und Rollenspiel, wie kann das klappen?
Ist das ein Ausschlusskriterium?
Ich weiß nicht. So fragte eine Hörperson.
Also, das einzige Mal, wo der Hund tatsächlich in Rollenspielrunde gestört hat, war der Tag, an dem ich Lupa bekommen habe, wo wir Hexen gespielt haben. Und da war sie noch gar nicht so glücklich. Ein bisschen von der Situation überfordert, von ihrer alten Familie weg zu sein. Möglicherweise auch, weil ich vor der Rollenspielrunde nicht nochmal mit ihr rausgegangen bin, zum Gassi zu gehen, weil das war mein erster Tag mit Hund, was der Hund mir dann nach der Rollenspielrunde, weil ich dann auch nicht mit ihr rausgegangen bin, dann auch im Wohnzimmer quittiert hat. Ich habe daraus gelernt. Mhm. Ich weiß jetzt, wie oft man so einen Hund entleeren muss. Das war mein Fehler, das war nicht die Schuld des Hundes, aber der hat das relativ mir vokal zur Verständnis angeregt, dass das doch bitte jetzt auch mal anders sein könnte. Das habe ich nur falsch verstanden. Und das hat die Rollenspielrunde gestört. Darüber hinaus liegt die halt meistens apathisch rum. Da ich seitdem aber auch wenig Rollenspielrunde in Person hatte, war das auch gar kein Problem bis dato. Ich hatte das meist ja digital.
Ich bin ja, wie es sein muss, in unserer ewigen Dichotomie unserer beiden Personae im Dorpcast. Ich bin ja ganz klar Team Katze. Also Hunde sind auch cool, aber Katzen sind fantastisch. Mhm. Katzenrollenspiel ist manchmal durchaus eine Herausforderung. Katzen jagen gerne kleine Dinge, die sich bewegen, so wie Würfel und...
Liegen gerne bei Menschen, mit meiner Erfahrung nach legen sich Katzen ja mit großer Vorliebe auf Charakterbögen.
Auf alles, was gerade für dich von Interesse ist, natürlich. Weil warum ist denn das für dich von Interesse, wenn stattdessen die Katze für dich von Interesse sein könnte? Das ist ja ein berechtigter Einwand von unseren kleinen felinen Overlords. Aber auch das, wie gesagt, geht durchaus. Einer meiner Hexenmitspieler hat als, sag mal, Charakterrequisit mal einen kleinen Rosenkranz dabei, weil sein Charakter tiefgläubig ist. Und die Katze unserer aktuellen Hexengastgeberin spielt dann immer mit dem Rosenkranz, was gruselig ist. Aber nun ja. Wann schreibt Thomas ein Abenteuer/Spielhilfe zum Spazierengehen/Wandern im Rollenspiel? habe ich nicht geplant. Das, was mich daran reizt, ist, glaube ich, nicht gut im Rollenspiel adaptierbar.
Ah, es ist nichts passiert. Herrlich.
Das, körperliche Bewegung in der frischen Luft, dieser Flow-Status, den du erreichen kannst, wenn du einfach friedlich vor dich hingehst, aber auch dieses Gefühl, am Horizont irgendwas zu sehen und wenn du lang genug gehst, da zu sein, das sind alles Sachen, die glaube ich, in echt sehr viel immersiver sind als in nicht echt. Was habt ihr politisch, / politikwissenschaftlich aus Platons Politeia gezogen?
Oh Gott. Nix. Nichts, woran ich mich erinnern könnte konkret.
Wenn mich Platons Politeia eines gelehrt hat, dann, das ist ein weiterer Grund, sich stattdessen Karl Popper anzuschauen. Aber gut. Wie hat sich die Beziehungsdynamik zwischen euch eigentlich über die Jahre geändert, wo ja zum Beispiel örtliche Trennungen, Beziehungen und natürlich Ulysses dazwischen kamen?
Ich glaube, der Beziehungsfaktor war der ausschlaggebendste von denen. Da gab es durchaus mal Knatsch.
Ja, ist richtig.
Aber ansonsten, der Podcast war durchaus aus der Idee geboren, dass wir weiterhin Kram zusammen machen, weil trotz der räumlichen Entfernung. Dann hast du den Studio abgeschlossen, dann habe ich dich als Freelancer angeheuert, dann habe ich dich als Vollzeitkraft angeheuert, dann wurdest du mein Chef.
Das klingt usurpatoricher, als es war.
Ja, aber trotz der wechselwirkenden beruflichen Entwicklung von uns beiden, ich glaube, wir haben immer noch eine relativ produktive Art zu arbeiten.
Ja.
Also beruflich so. Wie würdest du das beurteilen?
Ähnlich so, wie du es gerade umrissen hast. Also natürlich hat sich die Dynamik geändert. Also die Zeit, in der wir beide 10 Minuten voneinander entfernt gewohnt haben und außerdem Studenten oder in meinem Fall faule Studenten waren und deshalb auch im Zweifelsfall die Möglichkeit hatten, spontan zu sagen, ey, hast du heute Abend nicht Bock vorbeizukommen, irgendwie irgendwas Hochwertiges, irgendwie Starship Troopers 2 zu gucken und dabei Whisky zu trinken oder so. Das ist nicht mehr so ohne weiteres möglich. Klar, aber das ist Leben, so funktioniert das. Ich finde aber nicht mal, dass das die Dynamik groß geändert hat. Die Logistik hat sich vielleicht geändert, aber wir können auch immer noch bei dir auf der Couch sitzen und komische Amazon-Filme gucken und uns den halben Film lang fragen, ob wir den nicht schon gesehen haben, unter anderem Namen. Ist ja noch gar nicht so lange, dass wir das letzte Mal getan haben. Also insofern, ich denke, das ist eigentlich insgesamt relativ stabil gewesen.
Ja. Stabil.
Einen letzten noch, dann soll es das, glaube ich, für heute gewesen sein. Welches traumatische oder erhebende Ereignis in eurer Kindheit/Jugend hat euch für immer zu Team Crunch bzw. Team Fluff gebracht?
Eine der Punkte, der mir wirklich noch sehr präsent ist, ist eine Shadowrun-Runde, wo ich sagte, okay, der Spielleiter sagt, okay, der Panzer fährt auch nicht vorbei. Ich sage, ich springe aus dem Gebüsch raus und fange an, mit dem MG drauf zu schießen. Ja, Mindestwurf ist 14. Wie 14? Ich kann dir nachrichten. Ich bin der Spielleiter, Mindestwurf ist 14. So, das war für mich die klarste Position, wo ich wusste, die goldene Regel mit der Spielleiter hat immer recht, ist scheiße, weil die einfach von Leuten, die glauben, Autorität ausüben zu müssen oder das einfach in ihrem Leben brauchen, missbraucht wird. Weil ich konnte halt nachweisen, dass das falsch war, was der gesagt hat. Aber er hat darauf gepocht und das war so der Punkt, an dem ich mich zumindest erinnern kann, wo für mich klar war, dass ich eigentlich ein regelfixierteres Spiel haben wollte, weil dann kann ich mich einfach nicht so, ja, hintergangen fühlen von jemandem, der offensichtlich mehr Aufmerksamkeit brauchte.
Ich kann das nachvollziehen. Das ist natürlich so eine That's why we can't have nice things Sache. Die goldene Regel funktioniert gut mit einem wohlmeinenden Diktator.
Ja.
Und die goldene Regel funktioniert ganz schrecklich mit einem Despoten, wie das halt so ist. Ich kann deinen Standpunkt da nachvollziehen. Ich ticke, wie gesagt, da durchaus anders. Aber ich habe auch eine derartige negative Erfahrung auch einfach nicht im Angebot.
Also, das ist die zumindest, an die ich mich erinnern kann. Es hatte durchaus auch noch, gerade im Kontext von DSA, viele Spielleiter, die halt sehr autoritär waren und eben das so durchgezogen haben mit, ja, das hat mir jetzt nicht gefallen, was du hier gemacht hast, AP-Abzug. So bumm.
Ich glaube, ein gewisser Teil davon, gerade bei eher unerfahrenen Rollenspielern, ist auch aus einer Verlegenheit geboren, dass die Leute nicht wissen, wie sie sich helfen sollen und deshalb zur Macht greifen, um das Ganze zu regeln, anstatt redet miteinander zu beherzigen. Und ich kann den Frust durchaus nachvollziehen. Also ich hatte durchaus auch schon Situationen, auch wenn ich eben nicht Team Crunch bin, wo ich auch wusste, dass der Spielleiter gerade eine Regel gebrochen hat und dass ich eigentlich anders hätte dastehen sollen und ich in der Regel dann davon ausgegangen bin, dass es vielleicht auch daran liegt, dass der Spielleiter selber nicht textfest genug ist und es deshalb nicht erkennt oder dass er glaubt, es damit für alle besser und einfacher zu machen, aber dadurch natürlich eine Ungerechtigkeit schafft, an der man sich irgendwie stören könnte. Meine Antwort auf die Frage wäre noch von ganz anderer Natur. Viele Eltern lesen ihren Kindern ja irgendwie Geschichten vor. Das hat mein Vater auch getan. Aber was mein Vater auch getan hat, ist, sich unendlich viele Geschichten auszudenken. Und ich glaube, dass das durchaus einen sehr starken Einfluss darauf hatte, dass ich mir gerne Geschichten ausdenke und mit Leuten Geschichten erzähle. Und ich habe vor vielen Jahren mal für ein Online-Magazin, das dann gar nicht erschienen ist, einen Artikel geschrieben darüber, was mein kreativer Ursprung wäre. Dann habe ich den meinem Vater gegeben, so nach dem Motto, hey, guck mal hier, so. Ne? Und dann sagte mein Vater Worte voller Liebe, nämlich, jetzt bin ich das auch noch schuld. Aber ne, ich glaube tatsächlich, also ich glaube, dass das Erzählen kommt von bei mir sehr stark daher und da ja auch von erhebenden Ereignissen unserer Kindheit und Jugend gefragt wurde, das würde ich da durchaus mit anführen, ja. Gut, wir sind viel zu lange dabei. Ich habe doch gesagt, wir wollen die Folge kürzer machen, damit ich vor Ostern nicht so viel arbeiten muss. Ich würde sagen, wir sind durch. Oder hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest?
Nee.
Wir haben jetzt einige der Hörerfragen immer noch nicht beantwortet. Ich werde es damit handhaben, wie ich es auch in den letzten Jahren gehandhabt habe und die Sachen davon, die einen Nährwert haben und nicht mit Tacos, Burritos oder unhebbaren Steinen zu tun haben, in kurze Themen umwandeln, die wir dann in Kaffeeklatschen mit auf die Liste nehmen werden, sodass sie nicht unter den Tisch fallen. Aber die Kaffeeklatschliste ist natürlich auch unendlich lang. Ich weiß, das könnte dann einen Moment dauern. Auf jeden Fall aber sage ich, wir sind die Dorp. Wir beantworten eure Fragen garantiert irgendwann und ihr findet uns unter www.die-dorp.de. Doch bringen wir neben dem Dorpcast auch Rollenspiel-Downloads zu eigenen und fremden Systemen. Manchmal veröffentlichen wir sie als Buch. Dorp-TV-Berichte vor allem von Cons und Messen unter youtube.com/die-dorp. Wir haben kleinsames Merchandise. Den Dorpshop gibt es unter gadgets.com/dorp. Wir sind auf rspblogs.de und Facebook sowie irgendwie anderen Social-Media-Plattformen. Ich verweise an den Tom. @die-dorp geht dann auf den meisten Plattformen an den Tom. Meine Webseite gibt es unter thomas-michalski.de. Wir haben einen eigenen Discord-Server unter discord.die-dorp.de und wir veranstalten die Drakon, die kleine und sympathische Pen-Paper-Convention in der Eifel, das nächste Mal vom 20. bis 22. September 2024. Und all das wird möglich durch eure milden Spenden auf Patreon. Paywalls gibt es keine und wird es niemals geben. Das ist das große Dorp-Versprechen. Und alle Infos findet ihr unter patreon.com/die-dorp.
Danke für das Gespräch und eure Fragen. Thomas, wir hören uns in 2 Wochen.
Genau, wir hören uns
spätestens.
Genau. Also wir hören uns gleich, wenn wir Stopp gedrückt haben, weiterhin. Wir, ihr da draußen, hören uns in 2 Wochen. Wie gesagt, in 4 Wochen kein Dorpcast, aber in 2 Wochen regulärer Dorpcast mit normalem Thema und so. Und danach auch weiter wie gewohnt. Und dann würde ich sagen, ich wünsche euch angenehme 14 Tage. Ich bedanke mich bei allen, bei denen ich mich noch nicht bedankt habe und sage bis zum nächsten Mal. Adieu und ciao, ciao.
Tschüss.
Ja, dann würde ich sagen, haben wir das gewuppt. War eine unwuchtige Auswahl von Fragen, aber die Leute haben gefragt, die Leute sollen Antwort erhalten. Genau. Frohe Ostern, viel Spaß mit Eiersuche und Hasen und halt nicht nur Starerfesten und anderen religiösen Begebenheiten. Und ich drücke mal lieber auf Stopp. Auch in diesem Monat möchten wir euch an dieser Stelle für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich. Und unser besonderer Dank gebührt dabei wie stets den Dop Ones, also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben, und im März 2024 sind das. Aika, Alishara, Vitus Arcanion, Arudwan aka AGS, Lambert Behnke, Big Bear, Creatio ex Nihilo, Daniela, Daniel Doppelstein, Dorifer, Joachim Eckert, Exeter, Excalibert, Björn Finke, Kai Frerich, Marcel Gehlen, Alexander Hartung, Jörn Heimeshoff, die 100 Questengesellschaft, Dennis Huber, Stefan Lange, Lichtbringer, Lightweaver, Christoph Lühr, Angus MacLeod, Volker Mantel, Moritz Melem, Marcel Middicke, Miles, Ralf Sandfuchs, Sawyer the Cleaner, Ulrich A. Schmidt, Oliver Schönen, Jens Schönheim, Christian Schrader, Alexander Schendi, Patrick Siebert, Sphärenmeisterspiele, Florian Steury, Sven, Technosmurf, Teichdragon, Jeremias W., Talian Vertimol, Xeledon und Marco Zimmermann. Danke, dass ihr uns freiwillig ohne Paywall und Auflagen so tatkräftig unterstützt, einfach weil ihr es könnt. Danke.